Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Episode 180, lieber Defner, und zu diesem, ja, würde ich sagen, runden Jubiläum haben wir hochkarätigen Besuch.
Absolut.
Einen Finanzkenner, der, glaube ich, seit 40 Jahren am Markt ist. Ich gucke schon mal rüber, er nickt, dann ist es 40 Jahre. Und während viele von euch Hörerinnen und Hörer vielleicht gar nicht wissen, wie sich so ein Bärenmarkt anfühlt, der mal länger als 3 Monate dauert, hat er schon 4, 5 erlebt, die länger sind. Auch da nickt er. Und ja, die
ja, und nur wenige Fondsmanager schaffen es, dass ihr Fonds ihren Namen trägt. Bei ihm ist das der Fall. DWS Konzept Kalde Morgen heißt der Fonds. Untertitel gut gemischt mit jahrzehntelanger Investmenterfahrung. Könnte dann auch die Headline für diesen Podcast sein. Und wir sagen ganz herzlich willkommen, Klaus Kalde Morgen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielleicht kurz zu meiner Person. Altersmäßig liege ich so ein bisschen zwischen Marianne Rosenberg und Thomas Gottschalk. Vor 40 Jahren habe ich bei der DWS angefangen und ich glaube, das stellt ein bisschen meine Timing-Qualitäten, die ein Portfolio-Manager braucht, unter Beweis. Denn damals war es eine Firma mit etwa 50 Angestellten. Mittlerweile ist die Firma börsennotiert und hat mehrere tausend Angestellte. Also wirklich ein gutes Timing und eine Wachstumsstory. Die 40 Jahre, die dann kamen, waren eine ziemlich lange Reise. Ich war sogar zwischenzeitlich Mitglied der Geschäftsleitung oder Sprecher der Geschäftsführung. In 2011 habe ich beschlossen, nochmal was völlig Neues zu machen. Ich habe mich verabschiedet aus der Geschäftsführung und wollte gerne einen Fonds machen, der mir möglichst viele Freiheiten bietet. Das Besondere an diesem Fonds war, er sollte eigentlich so investieren, wie ich selber mein eigenes Geld investieren würde, und war nicht primär auf einen Ertrag fixiert, sondern hat das Risiko in den Vordergrund gestellt, weil die meisten Anleger sagen, ihr wichtigstes Ziel bei der Vermögensanlage ist Sicherheit, und das wollte ich mit diesem Fonds liefern.
Das war schon Elevator-Pitch und fast ein bisschen länger als eine Minute, aber ich denke mal, das haben wir heute mal gelten lassen, das ist wunderbar. Vielen Dank, dass du dich schon hier vorgestellt hast. Jetzt wissen auch alle Leute, warum sie hier dranbleiben sollen eine Stunde.
Da gibt es also viel zu reden über all diese Punkte und diese lange Börsenhistorie. Kannst du dich noch erinnern, was deine allererste Aktie überhaupt war?
Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und 4 Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt 4 Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com/mehrwissen.
Kann ich mich noch ziemlich gut dran erinnern. Anfang der 80er Jahre waren Rohstoffe en vogue, ähnlich wie heute übrigens. Damit vermutete ich, konnte man viel Geld verdienen. Und tatsächlich war meine erste Aktie eine Goldmine. Das war damals Driefontein, eine südafrikanische Goldmine, in der ich investiert habe. Und wie es kommen musste, schon nach 5 Tagen lag ich ziemlich hinten mit meinem Investment. Und hat es auch nicht lange gedauert, bis ich das mit Verlust verkauft hatte. Damals hatte ich noch nicht so viel Risikotragfähigkeit. Die Gehälter waren damals auch noch etwas niedriger, als sie heute waren. Also die erste Erfahrung mit meinen Investments war nicht besonders.
Aber du hattest schon Gehalt, das waren dann nicht zu Schulzeiten und so weiter, sondern wie alt warst du damals?
Wie war das jetzt? Bin ich 68 minus 40, 28 Jahre, ja.
So lange hat es zur ersten Aktie gedauert. Und wie bist du dann zum Job gekommen? Dann nicht über die erste Aktie, weil viele erzählen ja, ich habe meine erste Aktie gekauft und dann bin ich auch wirklich angefixt worden von der Börse und wollte es unbedingt machen. Du warst erst im Job und hast dann die Aktie gekauft.
So ist es. Also zu dem Job bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kind, muss ich sagen. Mir hatte mein Studium Spaß gemacht und so meine Präferenz war, ich möchte irgendwas mit Geld machen, damit ich besser verstehe, wie das funktioniert. Und da bewirbt man sich typischerweise für eine Volkswirt-Position. Und ich habe mich auch damals bei der Deutschen Bundesbank beworben, weil da wird ja das Geld produziert. Das hätte mir Spaß gemacht. Und dann las ich noch von einer Firma namens DWS, die jemand suchte, so eine Assistenz für die Geschäftsführung. Ich glaube, ich sollte damals Verbandsarbeit machen. Und ja, Gott, was macht man, wenn man einen Job sucht? Man nimmt erstmal jede Gelegenheit wahr. Ich habe mich damals vorgestellt. Ja, das klang alles ziemlich interessant. Da ging es um Geldanlage. Viel verstanden habe ich ehrlich gesagt damals nicht. Aber ich musste wohl einen guten Eindruck gemacht haben auf meinen damaligen Chef. Und nach 14 Tagen bekam ich eine Zusage. Und ja, die habe ich angenommen. Wahrscheinlich noch nicht so sehr wegen der Tätigkeit. Aber was mich gereizt hatte, war, es war eine Firma mit 50 Leuten. Man war nicht anonym in dieser Firma, sondern man kannte jeden, und das hat mich gereizt, dass man alles machen konnte, was für diese Firma wichtig war.
Und das ist ja das Faszinierende. Du hast also jetzt als Assistent der Geschäftsführung angefangen, dann bist du zum Fondsmanagement gewechselt, dann bist du ja wieder so ein bisschen mehr solche diese Executive-Tätigkeiten mit in die Geschäftsführung gekommen, und dann hast du festgestellt, ich will lieber Aktien machen oder lieber Märkte machen, und dann bist du wieder zurückgegangen. Vielleicht kann man mal so ein bisschen nachvollziehen, weil viele hätten ja gesagt, oh, jetzt bin ich ganz oben in der Geschäftsführung, wie geil ist das denn? Jetzt habe ich da ein Reich unter mir, und du hast ja erzählt, es wird immer größer, man hat immer mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da hätten ja viele gesagt, das ist mein Ding, oben anzukommen. Aber du hast gesagt, nee, ich will lieber Märkte machen. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, es ist immer eine Entscheidung, was man lieber macht. Verantwortung hat man sowohl auf der einen wie auch auf der anderen Seite. Das Geld, was ich anlage, ist ja nicht mein Geld, sondern das Geld vieler Anleger. Und die Verantwortung, die man trägt, ist schon ziemlich groß. Man möchte die Anleger nicht enttäuschen. Aber es ist eine völlig andere Tätigkeit als eine administrative Tätigkeit, wo man sich um Kosten kümmern muss, wo man sich um Personal kümmern muss, etc. Und ehrlich gesagt, es war nicht mein Ding. Und irgendwann hat man auch gemerkt, dass man nicht beides gleichzeitig machen kann. Also Portfolio-Management auf der einen Seite und Administration auf der anderen Seite. Und ich war eigentlich ganz froh, dann die Entscheidung getroffen zu haben, mich aus diesem Bereich zu verabschieden.
Das Umfeld für Fondsmanager hat sich ja in diesen Jahrzehnten auch ziemlich gewandelt. Es kamen immer mehr diese passiven Anlagen, die ETFs auf, die immer stärker natürlich eine Konkurrenz wurden, weil sie gerade bei den Gebühren eben viel, viel günstiger sind als aktiv gemanagte Fonds, und weil sie oft auch natürlich aktiv gemanagte Fonds outperformen. Aktuell, wenn man sich jetzt ihren Fonds anschaut, hat der in diesem Jahr zum Beispiel 6,7% gemacht. Der MSCI ACWI, der All Country World, der hat ungefähr 16% gemacht. Wie groß ist da der Druck im Vergleich auch zu ETFs, den Sie aktuell spüren? War das früher anders?
Nein, also das sind ja mehrere Fragen, die ich jetzt mal sortieren muss.
Underperformer, was ist los, Klaus?
Fange ich vielleicht erstmal von der Entwicklung der Märkte an. Also seit ich damals angefangen habe, als ich das erste Jahr dabei war, kannte man noch nicht mal den Begriff einer Benchmark. Geschweige denn, was ist ein passiver Fonds? Das gab es damals noch nicht. Das wurde erst Jahre später zu einem Thema, mit dem man sich intellektuell beschäftigt hat. Aber ja, seitdem haben gerade passive Fonds Fahrt aufgenommen, und mittlerweile ist es fast unmöglich, für einen aktiven Aktienfonds in effizienten Märkten diese Benchmark, die ja das Leistungsversprechen ist, diese zu übertreffen, dass man die noch schlagen kann. Das liegt einfach auch daran, dass durch das Wachstum der passiven Fonds immer mehr Geld sich konzentriert auf besonders stark kapitalisierte Werte und die noch immer weiter nach oben treiben. Und wie gesagt, deshalb ist es sehr schwierig, mittlerweile den Mehrwert eines aktiven Fondsmanagers zu demonstrieren. Bei meinem Fonds ist das etwas anders. Mein Leistungsversprechen war nie, eine Benchmark zu schlagen. Der Fonds hat ausdrücklich keine Benchmark. Weil ich habe gesagt, wenn man einen Kunden fragt, wie möchte er seine Vermögensanlage haben, werden 50% der Kunden sagen, am wichtigsten ist mir Sicherheit. Erst danach kommt mit 30% die Ansicht, ich möchte auch Rendite haben. Und genau das wollte ich mit dem Kunden, für den Kunden liefern. Sicherheit mit einer auf dieses Risiko abgestimmte Rendite. Und das hat ganz gut geklappt. Und deshalb bin ich allerdings auch nicht in Konkurrenz mit einem passiven Fonds. Denn passive Fonds benötigen ja zuallererst mal eine Benchmark. Wenn Sie aber über mehrere Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Gold, Immobilien etc. Anlegen, dann gibt es keine Benchmark. An was wollen Sie diese Benchmark festmachen? An dem möglichen Größe des Universums der einzelnen Anlageklassen wäre nicht zielführend. Und deshalb bin ich dieser Konkurrenz, denke ich, auch ganz gut aus dem Weg gegangen.
Und was sagen Sie dann in dieser Diskussion immer passive gegen aktive Anlagen? Was spricht heutzutage noch eben für aktives Fondsmanagement aus Ihrer Sicht? Was ist das große Plus, das Sie dem Anleger bringen?
Ich glaube, aktives Fondsmanagement funktioniert eigentlich zunehmend nur noch in ineffizienten Märkten. Dazu gehören zum Beispiel, wenn man sich als Fondsmanager auf kleine und mittlere Unternehmen konzentriert, da funktioniert keine Benchmark besonders gut, sondern man muss aus einem großen Universum Einzeltitel herausarbeiten. Aber in sehr effizienten Märkten, und dazu zähle ich die großen Indizes, wie zum Beispiel den S&P 500, aber natürlich auch den DAX oder den Eurostoxx, wird es zunehmend schwieriger, diese Indizes auf Dauer outzuperformen und vor allen Dingen nach Kosten outzuperformen, weil aktive Fonds nehmen natürlich für ihre Dienste hier auch eine Managementgebühr. Deshalb glaube ich, ist für solche etwas enger begrenzten Investitionsbereiche im Aktienmarkt es mittlerweile schwierig, den Mehrwert gegen passive Fonds aufrecht zu erhalten. Anders sieht das Ganze vielleicht noch aus bei einem breit gestreuten, weltweit anlegenden Fonds, der viel mehr Möglichkeiten hat, auch noch außerhalb der gängigen Benchmarks zu investieren.
Und wer ist denn für wen? Wer denn jetzt? Also ich duze den Klaus noch. Du hast ihn jetzt
also
schon gesehen.
Also ich bin jetzt aus Versehen ins Ziel übergegangen.
Wir haben ja
eigentlich gesagt,
das
aber der Respekt,
sagen.
Ja.
Der Respekt, ich verstehe deinen Respekt. Wenn jemand 12 Milliarden hat, sieht man den natürlich. Ich bin hier noch im Du mit dem Klaus. Aber für wen wäre denn jetzt der Fonds gut? Also ich habe herausgehört, die Leute, die mit begrenztem Risiko an den Märkten aber noch Rendite machen wollen. Das wäre so das Konzept. Also wenn jetzt jemand ein junger Mensch ist, der sagt, ich will jetzt hier meine Altersvorsorge machen, dann würdest du sagen, weißt du, für dich vielleicht nicht, du hast noch 40 Jahre oder 50 Jahre vor dir. Da würde ich lieber ein bisschen mit höherem Risiko gehen und lieber vielleicht für Leute, die ab 50 ein bisschen mit begrenztem Risiko oder was wäre so die das Versprechen?
Tatsächlich die Antwort vorweggenommen. Wenn man einen langfristigen Horizont hat, ist Aktien mit Abstand die beste Anlage, die man treffen kann. Heutzutage muss man sogar sagen, Aktienanlagen sind alternativlos. Man muss allerdings dazu sagen, sie sind nicht risikolos. Aktien sind aber haben ein Risiko, das kann man nicht wegdiskutieren. Dieses Risiko ist statistisch gesehen aber nur für relativ kurze Zeiträume gegeben. Geht man über einen Zeitraum von 20 Jahren oder länger, ist zumindest statistisch gesehen die Wahrscheinlichkeit gleich null, dass man, wenn man danach realisiert, noch mit einem Verlust rausgeht. Deshalb muss man sagen, als junger Mensch, sofern er denn über Einkommen verfügt, was er sparen kann, ist eine reine Anlage in einen diversifizierten Aktienfonds die mit Abstand beste Anlage. Ich möchte ihm auch nicht ausreden, vielleicht sich selber mal probieren mit Einzelanlagen. Aber er kann ja seinen Fonds als eine Art Benchmark nehmen, mit dem er sich dann seine eigenen Positionen vergleicht. Aber die Mehrheit der Anleger Die Mehrheit unserer Kundschaft legt nicht mit 20 oder 30 Jahren an, sondern deutlich später. Denken Sie zum Beispiel dran, Sie gehen auf die 50 zu und haben die Rente in Sicht oder vielleicht ein Vorruhestand, dann ist das Vermögen, was Sie brauchen, eben nicht mehr 20 Jahre gebunden, sondern Sie möchten vielleicht schon in 4 oder 5 Jahren auf dieses Vermögen zugreifen. Dann haben Sie tatsächlich das Risiko, dass zum blödesten Zeitpunkt, wenn Sie das Geld brauchen, die Aktienmärkte mal in den Keller gehen. Und das wäre natürlich schade für das hart erarbeitete Geld. Hinzu kommt, es gibt viele Situationen, wo Sie vielleicht ein Haus verkaufen möchten, was Sie von den Eltern geerbt haben. Dieses Vermögen möchten Sie nicht kurzfristig gleich einem hohen Risiko aussetzen. Auch eine Lebensversicherung, die fällig wird, können Sie nicht kurzfristig einem Risiko aussetzen. Das heißt, eine risikoarme Anlage, als ich angefangen habe, war das relativ einfach zu managen. Damals hatten auch Bundesanleihen noch 8-9% Rendite. Heutzutage haben Bundesanleihen eine Rendite
von
im 10-jährigen Bereich.
10 Basispunkte, genau.
Du sagst es. Und deshalb denke ich, ist ein Produkt, was versucht, Risiko und Ertrag in einem Verhältnis zu bringen, was in einer Komfortzone für den Anleger landet, keine schlechte Geschichte.
Und das ist dein Versprechen, Klaus. Jetzt muss ich dich mal fragen, jetzt hast du ja lange an den Märkten gesessen, was waren die größten Erfolge, die du erlebt hast und was waren so die größten Niederlagen? Man hat ja in so einem Börsenleben wahrscheinlich vieles erlebt.
Ja, vielleicht den größten Erfolg, der liegt noch nicht so lange zurück. Zwar war das während der Corona-Krise. Das kam ja wie ein Orkan über die Kapitalmärkte und war tatsächlich nicht vorauszusehen, wie heftig auf einmal innerhalb von wenigen Tagen die Märkte reagieren. Damals, muss ich gestehen, bin ich auch mit meinem Fonds tief ins Minus gerutscht und habe dabei die Grenzen, die ich mir selber gesteckt habe, verletzt. Jetzt hätte ich hergehen können und sagen, naja gut, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Trotzdem möchte ich weitere Verluste vermeiden und verkaufe meine Aktien, mauer mich erstmal ein. Diesem
Reflex sozusagen.
Ich habe widerstanden, im Gegensatz,
wie so ein V ging es wieder hoch. Also es ist wirklich,
Ich habe mich damals tatsächlich persönlich mit einem Brief an meine Anleger gewendet und gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass das der richtige Zeitpunkt ist, Aktien zu verkaufen, sondern dass das der richtige Zeitpunkt ist, die Aktien zu kaufen. Und das war im Nachhinein die richtige Entscheidung. Und ich denke, ich habe es auch aus den richtigen Gründen gemacht, weil ich überzeugt war, dass Notenbanken und Staat hier den Arbeitnehmern helfen werden und damit auch dem Kapitalmarkt helfen werden.
Hatten Sie da aber viele Abflüsse aus Ihrem Fonds oder sind die dann?
Nein, erstaunlicherweise kamen weder bei meinem Fonds noch bei unserem Fonds insgesamt Abflüsse, sondern zum ersten Mal in einer Krise tatsächlich Zuflüsse. Das heißt, die Anleger haben etwas auch aus den Krisen der Vergangenheit gelernt. Es war nämlich immer richtig, in einer schweren Krise, wo die Kurse nach unten stürzten, einzukaufen.
Es ging ja auch ganz schnell, war ja schon fast nach 3 Monaten vorbei, da war die Krise, da haben viele wahrscheinlich erst mitgekommen, oh, die Börse ist gestürzt, da ist sie schon wieder gestiegen. Das war ja.
Aber das ist ja immer das Mutige, was man als Fondsmanager machen muss, sich gegen den Markt und gegen die Konkurrenz zu stemmen, wenn alle anderen um einen
herum verkaufen. Ja, aber man geht natürlich persönlich ein Risiko ein, wenn das schief geht, dann
Weil jedes Value-at-Risk-Modell hätte wahrscheinlich dir gesagt, Klaus, raus aus Aktien. Wahrscheinlich,
ja, das war so. Wir haben diese Modelle ja alle da. Aber das ist, ich habe gesagt, so ein Fonds ist auch nicht etwas, was auf Autopilot fließt. Am Ende ist immer noch ein Pilot am Steuer, der auch bei Turbulenzen entscheidet, ob er durchfließt oder vielleicht einen Umweg nimmt und riskiert, dass ihm der Sprit ausgeht.
Und jetzt haben wir noch die Niederlagen. Gibt es auch eine Niederlage?
Eine.
Danke, du bist wieder gütig.
Ja, vielleicht etwas, wo man auf der Lernkurve auch ein bisschen nach oben gerückt ist. Sie wissen, es gibt mehrere riskante Anlagestrategien in den Aktienmärkten. Und eine, wie ich gelernt habe, äußerst riskante Strategie ist, Aktien, die man für überteuert hält oder aus sonstigen Gründen nicht macht, zu shorten. Sowas ist mir einmal passiert. Und Short birgt ein deutlich höheres Risiko als eine Long-Position. Mhm. Bei einer Long-Position kann ich im Zweifel meinen Einsatz verlieren.
100%.
Bei einer Short-Position
unendlicher Verlust.
Kann ich einen unendlichen Verlust haben.
Was haben Sie geschortet? Tesla?
Ich werde sicherlich nicht den Namen nennen, aber es war seinerzeit eine deutsche Aktie, wo man einen Übernahmeversuch gestartet hat.
VW Vorzüge? Nein, Klaus, doch nicht VW Vorzüge. Das Ding ist doch damals wir erinnern uns. Der Kurs, es ging hoch bis auf 1000. VW war die wertvollste Firma der Welt.
Niederlage, die mir im...
Boah, das tut aber weh. Das muss man erstmal mit dir...
Der Chapitz ist gnadenlos.
Gut, dann stell die nächste Frage.
Also, wir wissen es nicht. Das war jetzt eine reine Vermutung vom Kollegen Chapitz. Genau. Aber kommen wir mal zurück nochmal in diese 90er Jahre. Die verrückte Börsenzeit, wo ja dann auch die Deutschen endlich die Aktie entdeckt haben und der neue Markt startete.
Schon 25 Jahre T-Aktie haben wir.
Genau, mit der T-Aktie sind ja viele an den Markt gekommen damals. Ne? Und dann waren ja auch die Fondsmanager einfach die großen Stars, ja überall im Börsenfernsehen und die Gurus, und man hat die Worte von ihrem Mund abgelesen. Heute fühlen sich ja jetzt auch wieder viele so an diese 90er Jahre zurückerinnert mit all dem, was da bei jungen Anlegern passiert. Wie ist es bei Ihnen? Fühlen Sie sich da zurückgeändert? Ist es ähnlich wie damals oder ist es doch ganz anders?
Nein, es ist ganz anders, aber dazu muss man tatsächlich mal einen langen Bogen spannen. Mich haben im Wesentlichen drei große Trends begleitet, seit ich Fondsmanager geworden bin. Das war einmal der Trend der Globalisierung, was tatsächlich in den 80er Jahren anfing. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Als ich angefangen habe, konnte man nicht in China investieren. Selbst in Spanien konnte man nicht investieren, weil es existierte noch kein Aktienmarkt in Spanien damals, in dem man investieren konnte. Also Globalisierung war das ganz große Ding in den 80er Jahren, wo viele Unternehmen groß geworden sind mit ihrem Markennamen. Denn Markennamen leben davon, dass die Märkte sich insgesamt vergrößern, dass man global seine Produkte verkauft. Damals wurden solche Unternehmen zum Beispiel wie Coca-Cola populär. Der zweite Trend begann ebenfalls in den 80er Jahren. Ich sage ja, ich habe ein gutes Timing gehabt. Das war der Trend, wo die Zinsen anfingen, von sehr hohem Niveau permanent zu sinken. Ein Trend, der tatsächlich seit 40 Jahren andauert und möglicherweise jetzt zu Ende geht. Und dann kam der dritte Trend, und der entwickelte sich tatsächlich Mitte, Ende der 90er Jahre. Das war der Beginn der Digitalisierung. Damals hieß das noch Technologie. Und das hat natürlich die Fantasie befeuert. Ich kann mich erinnern, die erste große Aktie, wo sich jeder drauf gestürzt hat, damals, ich darf das erwähnen, weil es gibt sie ja nicht mehr, war AOL. Und damals fing tatsächlich das an, was man so als Technologieblase bezahlt hat. Ja, jedes Modell, was irgendwo mit Internet zu tun hat, ging durch die Decke. Es war die Zeit des neuen Marktes in Deutschland. Ja, da wurde alles gekauft, was nicht bei 3 auf den Bäumen war. Und ja, viele Modelle waren zum Scheitern verurteilt. Und das endete tatsächlich dann in... Ja, will das nicht zu dramatisch formulieren, in einem Blutbad, weil Anfang oder Ende der 90er Jahre, 1999, 2000, fing an, die Zinsen ganz leicht nach oben zu geben, und das führte zu Irritationen. Und dann war es wie des Kaisers neue Kleider, dann sackte alles in sich zusammen. Aber das ist eine Situation, vor der wir heute definitiv nicht stehen. Bei anderen Trends mögen wir drüber diskutieren, aber der Trend Digitalisierung ist stärker als je zuvor und wird uns auch noch sicherlich das nächste Jahrzehnt begleiten.
Jetzt gibt es ja aber Parallelen. Es gibt diese, heute sind das die Reddit-Foren, damals war es Wall Street Online-Foren, also wo sich Kleinanleger tummeln und wo so Aktien nach oben gejubelt werden. Das ist ja auch so ein Trend unserer Zeit. Was sagst du denn dazu? Ist es nicht auch, und dann gibt es ja diese Frothy-Stocks, wie es immer so schön im Angelsächsischen heißt, also Leute, Aktien, die wirklich hochgejubelt werden und wo es auch keinen Gewinn, das Geschäftsmodell ist auch noch fraglich.
Also kommen wieder viel zu viele Sachen zusammen. Ja. Wenn ich eine Sache bereue, dass ich in der Vergangenheit nicht wirklich die Essenz dieser Geschäftsmodelle der digitalen Ökonomie tatsächlich verstanden hat. Eigentlich sind sie ja relativ einfach. Man hat ein Geschäftsmodell mit hohen Fixkosten und niedrigen variablen Kosten. Der Gegenentwurf ist der Anleger. Der Handwerker, ja, der von jedem Auftrag zusätzlich Arbeit investieren muss. Und diese Geschäftsmodelle haben unendliche Wachstumschancen. Also die Welt ist fast nicht groß genug für diese Geschäftsmodelle. Und das hat diese so erfolgreich und so groß gemacht. Ja, mittlerweile dominieren nicht mehr einzelne Volkswirtschaften den Aktienwelt, sondern es sind einzelne Unternehmen. Nehmen Sie die beiden größten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung ist größer als die des gesamten japanischen Aktienmarktes. Ich kann mich erinnern, zum meiner Zeit war der japanische Aktienmarkt der größte der Welt. Und es liegt tatsächlich an diesen grandiosen Geschäftsmodellen, die praktisch kaum variable Kosten haben. Man nennt das heute Skalierung. Größenvorteile, die man realisieren kann.
Also alles, was skalierbar ist, wird auch skaliert und wird die Gewinne irgendwann bringen. Und dann ist das alles gut. Okay.
Gut. Naja, aber nicht jedes Geschäftsmodell
ist skalierbar,
ist dann auch ein erfolgreiches Geschäftsmodell, ist ja auch klar. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zu Ihrer Vita. Fondsmanager, viele, die heute jetzt eben beim Neobroker anfangen, mit Börsen zu handeln und da irgendwie auch denken, oh, wow, habe ich schon 50% in 3 Monaten gemacht, was auch immer, denken vielleicht auch darüber nach, irgendwie so eine Finanzkarriere zu starten und sagen, Mensch, möchte ich eigentlich zum Beruf machen. Was würden Sie denn jungen Leuten heute sagen, die sagen, ich würde gerne Fondsmanager werden, würden Sie sagen, bloß nicht, Finger weg, lernen, was vernünftig ist? Und wenn Sie doch zuraten würden, was sollten die dann machen?
Das ist eine schwierige Frage, weil der Beruf des Fondsmanagers hat sich dramatisch gewandelt. Jemanden mit meiner Vita würde man vermutlich heute gar nicht mehr einstellen, wenn man mal schaut, wo die Fondsmanager der neuen Generation herkommen, dann sind das eher mathematisch, finanzmathematisch orientierte Leute, die eine hohe Affinität Risikomodellen haben. Es sind viele Physiker, die auch durch ihre naturwissenschaftlichen Kenntnisse da einen Mehrwert bieten. Die reine fundamentale Analyse und Einschätzung, das sieht man immer mehr, ist heute nicht ganz so relevant. Sondern
als BWLer wird nichts? Wenn ich jetzt BWL studiert habe und so klassisch denke, aus BWLer, Finanzen will ich machen und dann komme ich und dann sagen die, nee, was ist jetzt nichts?
Ist nicht hinderlich, dass man dort Kenntnisse hatte. Man sollte sie sogar haben, um zu verstehen, wie ein Unternehmen funktioniert. Ja. Aber ein Unternehmen hat auch für den Kapitalmarkt eine große Bedeutung als ein Anlagemedium. Da sind aber dann Leute am Werk, die sagen, wenn ich dieses Unternehmen kaufe und ein zweites Unternehmen kaufe, kann ich dadurch mein Portfolio diversifizieren. Das heißt, bei gleichem Ertrag mein Risiko minimieren. Und dazu muss man sich eher mit Korrelationen auskennen. Ich kann die Historie des Unternehmens ja am Kapitalmarkt ablesen und das kann ich als Schätzung für die Zukunft verwenden. Okay. So funktioniert das
heute. Also Mathematik muss man auch können.
Das sind aber dann die Leute, die im Corona-Crash im Gegensatz zu Ihnen dann alles auf den Markt werfen, wenn Ihnen Ihre Risikomodelle das empfehlen.
Das kann durchaus sein. Deshalb finde ich es heutzutage extrem wichtig, dass man nicht mehr als Einzelkämpfer agiert, sondern dass man in einem Team agiert, wo ganz unterschiedliche Fähigkeiten und, ohne arrogant zu sein, vielleicht auch etwas unterschiedliche Erfahrungen zusammenkommen. Das heißt, die Erfahrung von 40 Jahren Aktienmärkten helfen sicher auch, wenn man mal vorher einige Krisen erlebt hat. Man hat zumindest die Erkenntnis gewonnen, die Welt wird davon nicht untergehen.
Das ist gut. Kommen wir jetzt mal zur aktuellen Anlagesituation, um mal auch mal so ein Gefühl zu bekommen, was du so für ein Weltbild hast. Inflation ist ja plötzlich wieder, ja, wie Kai aus der Kiste gekommen, und viele dachten, ja, vorübergehend, jetzt hält vorübergehend schon etwas länger an. Was ist so deine Überlegung zur Inflation? Ist es wirklich nur ein vorübergehendes Phänomen, oder haben wir nach dem Ende der, haben wir jetzt so ein neues Zeitalter, wo jetzt Inflation dauerhaft bleibt, vielleicht nicht mit den Raten von 4 oder 5%, aber wenigstens 3 oder so? Oder was ist so deine Einschätzung?
Also ich könnte mich jetzt auf die Aussagen von Frau Lagarde zurückziehen. Die ist immer ein Chefin der EZB und eine kluge Frau, die sagt, das ist eine vorübergehende Erscheinung. Allerdings glaube ich, dass Frau Lagarde etwas pro domo redet, denn die EZB fürchtet Inflation wie der Teufel das Weihwasser. Weil sie weiß genau, sie müsste eigentlich jetzt schon reagieren durch eine Verschärfung der Geldpolitik, kann das aber aus bestimmten politischen Gründen und aus Gründen der Stabilität der Kapitalmärkte, kann sie das nur sehr, sehr schwer machen und würde nur im Äußersten tatsächlich zu einer Verschärfung neigen. Ich persönlich bin tatsächlich der Meinung, dass wir an einem Wendepunkt sind und wir Gefahr laufen, dass die Inflationsraten nicht nur dauerhaft hochgehen, sondern dass wir in so eine Lohnpreisspirale reinkommen. Das ist nur sehr schwierig vorherzusagen, ähnlich schwierig wie das Wetter vorherzusagen, weil so eine Lohnpreisspirale entwickelt sich durch Inflationserwartungen. Das sind nicht die Erwartungen, die man misst, sondern die Erwartungen, die sich in den Köpfen der handelnden Personen niederschlagen. Medien spielen da eine große Rolle. Wenn Medien ständig darüber berichten, dass wir hohe Inflationsraten haben, bei der gegenwärtigen Inflationsrate merkt das auch jeder an seinem Portemonnaie, dann verfestigt sich das und dann reagieren die Individuen ganz unterschiedlich. Zwei Sachen, sie kaufen schneller ein, weil sie die Angst haben, dass wenn sie erst in einem Jahr einkaufen, das Ganze schon teurer wird. Machen vor allen Dingen Unternehmen, die sagen, lieber jetzt die Lager gefüllt, als in einem Jahr wieder Lieferengpässe. Das viel Wichtigere ist allerdings, die Lohnforderungen werden steigen, weil die meisten Arbeitnehmer sehen sich natürlich nicht, dass sie Verantwortung haben für die gestiegenen Preise und möchten dafür eine Entschädigung in Form von höheren Löhnen. Und das werden wir meines Erachtens im nächsten Jahr sehen.
Okay, aber was ist denn so eine Klaus-Inflationsvorsage für die nächsten bis 2030, wenn wir einen Durchschnitt bilden? Womit müssen wir im Schnitt leben jetzt mal, wenn du sagst, das ist so meine Schätzung, auch wenn es wie das Wetter ist, schon langfristige Wettervorhersagen schwierig, aber was würdest du so, was wäre so eine Idee? 3% in Deutschland, müssen wir uns darauf einrichten?
Das kann man schlichtweg nicht sagen. Es kann sein, dass das deutlich nochmal nach oben schnellt, wenn die Löhne steigen, dass wir dann einen Wirtschaftseinbruch kriegen und sich das Phänomen sehr schnell wieder...
Kriegen wir dann eine Stagflation, also steigende Löhne, wie wir es in den 70er Jahren erlebt haben, Inflation, steigende Löhne, Wirtschaftseinbruch, Stagnation und dann eben
das
dieses hässliche Wort der Stagflation.
Das war damals Helmut Schmidt, wo er gesagt hat...
Jetzt haben wir wieder einen Sozialdemokraten bald als Kanzler.
Lieber 5% Inflation als 5% Arbeitslosigkeit. Ja. Blöderweise hat er beides gekriegt nachher. Sowohl die Arbeitslosigkeit, also das war damals tatsächlich so das Musterbeispiel für die Inflation. Nein, ich glaube, die Inflation, die wir heute sehen, hat seinen Grund. Wir haben, fürchte ich, im Jahre 2020 den Rubikon überschritten.
Bei der Geldpolitik.
In der Geldpolitik.
Okay, gut.
Um nur ein Beispiel zu nennen. Damals in den 80er Jahren hatten wir ja relativ hohe Inflationsraten, weil in den 70er Jahren die Geldpolitik teilweise zwischen 10% und 15% gewachsen ist. Danach war die Zeit von Paul Volcker, der stark auf die Bremse getreten hat. Und seitdem waren die Notenbanken sowohl in Europa, vor allen Dingen in Deutschland und die amerikanische Notenbank sehr diszipliniert. Man hat die Geldmenge über Jahrzehnte in einem engen Band um die 8% gehalten. Und das war offensichtlich das richtige Maß, um der Wirtschaft genügend Liquidität zur Verfügung zu stellen, gleichzeitig aber die Preise unten zu halten. Da kamen noch andere Sachen. Globalisierung hat sicherlich auf die Preise auch noch gedrückt. Aber durch die Corona-Krise, durch das massive Ankaufen von Staatsanleihen, das musste man nicht, um die Zinsen zu drücken, sondern einfach um den Staaten zu ermöglichen, fiskalpolitisch dagegen zu halten, ist in den USA die Geldmenge im Jahre 2020 um sage und schreibe 25% gestiegen. Das heißt, jeder vierte Dollar ist in dem Jahr geschöpft worden.
Jetzt haben wir ja diese Woche auch wichtige FED-Notenbank-Sitzung. Und da gibt es ja die Frage, kommen wir jetzt aus dieser Krisenpolitik wieder raus? Und da war ja die erste Idee so ein Tapering. Also sprich, dass man nicht mehr, ich glaube, die amerikanische Notenbank kauft für über 100 Milliarden noch Anlagen im Monat. Und das ist dann, dass man dann sagt, okay, wir fangen mal an, das abzuschmelzen. Und das soll jetzt schon möglicherweise diese Woche passieren. Was ist da deine Idee, was da passiert und wird es jemals wieder so ein, kommt man da überhaupt raus aus dieser Krisenpolitik?
Es gibt immer das schöne Beispiel, dass man Zahnpasta aus der Tube drücken kann, aber nicht wieder in die Tube zurückbringt. Aber ja, es ist der richtige Weg. Bevor man die Zinsen erhöht, sollte man ja erstmal die Geldversorgung wieder auf ein normales Maß zurückbringen und das ist das sogenannte Tapering sicherlich der richtige Weg. Die Aktienmärkte werden meines Erachtens nervös darauf reagieren. Ich stelle aber diese Bereitschaft des Taperings eigentlich bisher nur in den USA fest, nicht bei der EZB.
Und die Frage ist, Sie haben es ja gerade schon mal ein bisschen angedeutet, dass wir möglicherweise in einer historischen Zeit sind, wo dann es eine Zinswende geben könnte, tatsächlich nach 4 Jahrzehnten fallender Zinsen. Also glauben Sie tatsächlich, dass solch eine Zinswende jetzt bevorsteht weltweit und in welche Regionen könnten dann die Zinsen wieder steigen? Wann werden wir auch wieder mal positive Realzinsen kriegen, die dann wirklich höher sind als die Inflationsraten?
Also die nominalen Zinswende muss man vorsichtig, weil zwei Leute zwei unterschiedliche Zinsen im Kopf haben könnten. Das eine sind die von den Zentralbanken gemachten Zinsen, das sind die kurzfristigen Zinsen, das ist der Leitzins und das andere sind die langfristigen Zinsen für zum Beispiel 10-jährige Anleihen. Ich persönlich glaube, dass wir einen Anstieg der 10-jährigen Anleihen sehen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn einer nicht unbedingt muss, eine Anleihe mit negativen Zins kauft, wenn gleichzeitig die Inflationsrate bei 4,5% steht. Er legt jedes Jahr 5% drauf. Das heißt, wenn dann das Tapering einsetzt und die Käufe der Zentralbanken zum Teil wegfallen, andere Firmen oder Individuum nicht die langen Staatsanleihen kaufen, muss es da zu Steigerungen kommen.
Auch in Deutschland, auch bei den Bundesanleihen.
Auch in Deutschland hier vielleicht deutlich moderater, weil die EZB im Augenblick noch nicht bereit zu sein scheint, ihre Krisenmanagement fallen zu lassen. Die kurzfristigen Zinsen, glaube ich, werden uns, und da muss ich sehr vorsichtig sein, zumindest mal auf Sicht von 12 Monaten, Fondsmanager denken nicht viel weiter nach vorne, werden vermutlich konstant bleiben.
Aber gerade nochmal bei den Anleihezinsen, welche Ziele haben Sie da so im Auge? Und viele Anleger haben ja immer noch irgendwo das Geld liegen und sagen, ja, irgendwann kommen ja, steigen auch wieder mal die Zinsen, kann ich wieder mein Geld rentabel in Zinsprodukte
anlegen? Fällt mir zurzeit leichter, das für die USA zu sagen, weil ich habe das Gefühl, dort ist die Bereitschaft zu einer Normalisierung größer. Wir sind im Augenblick in den USA bei Renditen von 1,6% für 10-jährige Staatsanleihen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass im Verlauf der nächsten Monate wir die 2% überschreiten werden und auch 2,5% halte ich nicht für unrealistisch. Ab dann wird es schwierig, weil wir wissen aus den Erfahrungen, ich glaube, es war das Jahr 2017, 2018, wo man schon mal die Zinsen erhöht hat. Damals gab gab blöderweise um die Weihnachtszeit einen ziemlichen Absturz der amerikanischen Kurse.
2018 war es.
2018.
Als der Paul sagte, das wäre so ein Auto, ich habe auf Autopilot gestellt, das Tapering. Wir erinnern uns.
Genau.
Und man musste schnell zurückrudern.
Und das ist sicherlich etwas, was die FED verinnerlicht hat. Deshalb glaube ich, wenn wir auf dem Zinsniveau sind, wird sie schon etwas vorsichtiger
also bei
wieder.
Bei 2,5 wird Klaus nervös. Das höre ich jetzt raus. Also wir müssen gucken, 2,5, bis dahin kann
also
man noch.
Also ich würde schon früher nervös werden, okay. Aber 2,5 würde die Ampel auf Rot schalten.
Jetzt hast du ja uns schon erzählt, was für Geldmenge die Märkte gepumpt worden sind und dass es Inflation geben wird. Was ist denn da der beste Schutz? Ich habe mal in deinen Fonds reingeguckt, zumindest die Daten, die Bloomberg hergibt. Da habe ich 3 Monster-Gold-Positionen gefunden. Und wenn ich das mal zusammengerechnet habe, kam ich auf fast 10% Gold. Ist das so der beste Schutz, den Klaus gegen Inflation hat?
Nein, da fallen mir noch bessere Sachen ein. Okay. Aber Gold ist, glaube ich, keine schlechte Anlage, weil es eine typische Sachwertanlage die, wenn man den Experten glauben kann, über die letzten 2000 Jahre eigentlich immer die Kaufkraft bewahrt hat.
Aber jetzt, das heißt, muss ich nochmal nachfragen. Wir haben Inflation, wir haben geopolitische Krisen, wir haben Notenbanken, die drucken wie blöde. Und das Gold macht nichts.
Ja,
ich meine, was gibt da keine bessere Situation
jetzt mal
als
langsam,
das?
Vielleicht dieses Jahr nicht, aber letztes Jahr hat doch Gold, glaube ich, über 20% zugelegt.
Ja,
also man kann nicht von den Kapitalmärkten erwarten, ich weiß, dass jeder Anleger das wünscht, eine ruhige, stetige Entwicklung nach oben. Kapitalmärkte funktionieren nicht so. Kapitalmärkte gehen schubweise und Gold hat diesen Schub eben das letzte Jahr genommen und nimmt jetzt erstmal Platz. Deshalb ist es für mich eine Art Versicherungspolice, die ich in meinem Fonds drin habe, weil Gold schützt auch, wenn wir geopolitische Risiken haben, etc. Es ist ein stabilisierendes Element. Aber du hast doch gefragt, was habe ich denn noch für Instrumente im Köcher? Es mag überraschen, aber was mir ziemlich sicher erscheint, ist, dass langlaufende Staatsanleihen Verluste bringen werden. Was liegt denn näher, als zum Beispiel statt diese im Fonds zu kaufen, diese zu verkaufen, also short zu gehen?
Da ist er wieder short. Aber da haben auch schon
das
viele.
Das hat eine ganz andere
Qualität. Das war der Widowmaker in Japan. Da haben die Leute auch short getradet. Und da gab es wirklich, das ist auch nicht immer gut gegangen.
Nochmal, man darf es nicht als reine Spekulation sehen, sondern man muss es im Kontext zu anderen Vermögenswerten sehen, die man im Fonds hat. Wenn die Zinsen steigen, fürchte ich, wird man am Aktienmarkt schon Irritationen sehen, sprich höhere Kursschwankungen. Gegen diese höheren Kursschwankungen könnte ich mich vielleicht absichern, indem ich diese langlaufenden Staatsanleihen short habe. Denn dann würde ich da Gewinne machen. Sollten die Zinsen nicht steigen oder wieder erwarten sogar sinken, habe ich da sicherlich Verluste, aber die werden mehr als kompensiert durch meine Aktienpositionen. Also du fragtest nach einem Beispiel.
Interessante Idee, auf jeden Fall.
Das wäre eine Idee. Ich bin nicht einer der Fondsmanager, der mit diesen typischen Sachen wie ich bin das übergewichtet oder ich bin das untergewichtet. Damit kann ich nichts anfangen.
Das war aber eine richtig geile Wette. Und Krypto? Jetzt hätte man ja auch Krypto mal denken können. Ich meine, das ist ja das neue Gold. Bitcoin wird als das neue Gold. Dann gibt es noch die anderen Kryptowährungen, auf denen wir alle munter programmieren, NFTs verkaufen und alle reich werden. Was hältst du denn davon?
Ich persönlich nichts.
Ja, endlich.
Warum eigentlich nicht? Also
ich meine, mir fehlt etwas der Zugang. Ich verstehe alle Argumente.
Ja.
Aber versuchen wir es doch mal aufzudröseln. Ist das überhaupt eine Währung? Also wir sprechen mal vom Bitcoin, der für alles andere dann stehen soll. Eine Währung sollte ja erstmal Transaktionen ermöglichen. War im Bitcoin extrem schwierig, dauert zu lange und ist extrem kostspielig, braucht viel Energie, fällt also flach. Als, wie sagt man?
Wertspeicher.
Wertspeicher. Ich wollte das Englische bringen. Wertspeicher ist wunderbar. funktioniert es da? Naja, man kann sagen, es ist gestiegen von ganz unten nach weit oben.
Ja, aber zwischenzeitlich eben auch.
Das Risiko, was man da hat, kann ich doch meinem Anleger, hoffe ich oder glaube ich zumindest, nicht zumuten. Das heißt, wer gerne dort investieren will, soll das liebend gerne machen. Jeder muss da seine eigenen Erfahrungen machen. Mir fehlt etwas, der innere Wert dieser Währung, denn es ist eine rein virtuelle Zahl, die ich erwerbe.
Und da haben wir ja einen großen Dissens. Der Kollege ist ja hier der große Kryptojünger und Kryptoschrottanhänger. Ich bin sehr, sehr skeptisch und sie sprechen mir aus dem Herz, muss ich sagen. Und wenn man sich dann ja mal neben dem Bitcoin noch das ganze andere Kryptoschrott-Imperium anguckt, also was da immer wieder auf den Markt kommt, mich erinnert das sehr an den neuen Markt damals, als irgendeine Internetbude dann verscherbelt wurde und alle da drauf springen. Also sehen Sie da sowas Ähnliches momentan, wie wenn das, da irgendwelche Dogecoins und irgendwelche Meme-Coins und so weiter da auf den Markt kommen.
Es gibt eine ganze Menge Währungen, die vom Erfolg des Bitcoins sich etwas abschneiden müssen. Aber ich glaube, ich habe ein viel schwerwiegenderes Argument gegen Bitcoins. Und das ist auch aus meiner Erfahrung heraus, man muss vor allen Investments, wo die Regulierung irgendwann mal eine große Rolle spielen kann, einen gehörigen Respekt haben. In China hat man Bitcoins verboten. Kann das hier passieren? Natürlich kann das hier passieren. Denn ich meine, der Bitcoin, das muss man offen aussprechen, ist extrem anfällig für Operationen.
Ich höre schon die Ganoven hier raus.
Man darf nicht sagen, dass jeder, der Bitcoin kauft, ein Ganove ist, aber es gibt sicherlich welche, die durchaus unlautere Absichten haben, die mit dem Bitcoin handeln, weil es absolut
muss ich trotzdem mal nachfragen. Ich habe mir mal das Volumen des Kryptohandels angeguckt. Wir haben 4 Billionen gehabt 2019. 2020 hatten wir 20 Billionen und dieses Jahr werden wir 60 Billionen Umsätze in Kryptowährungen haben. Sitzen die alle auf dem falschen Dampfer und Klaus sitzt daneben und sagt irgendwann, das wird die Titanic untergehen? Oder was ist da los? Ich meine, so viele Leute können doch nicht irren. Könnte es nicht sein, dass du den größten Trend verpasst, der sich da gerade abspielt?
Das kann ja sein, aber wenn man nicht davon überzeugt ist, glaube ich, ist das nicht wirklich hilfreich, wenn man sich darüber hinwegsetzt und sagt, die Masse hat schon recht und ich laufe der Masse hinterher. Also ich glaube, meine Argumente sind nicht ganz von der Hand zu weisen, dass Regulierung ein Thema sein wird, dass Krypto möglicherweise Konkurrenz bekommt durch staatlich organisierte digitale Währungen. Also da neige ich dazu, nicht der Masse nachzulaufen, weil ich ehrlich gesagt auch keine Affinität dazu habe. Es gibt solche Auswüchse, wo ich mich frage, haben wir eine Generation, die mittlerweile sich mehr aus der realen Welt verabschiedet und sich einer virtuellen Welt zuwendet. Und glaube ich, ein schönes Beispiel ist diese Transformation, die im Augenblick Facebook vollzieht, dass sie sich auch umbenennt in Meta, was eine Abkürzung ist für Meta-Version, und versucht, das gesamte Erleben weg von den realen Begegnungen zu virtuellen Begegnungen zu vollziehen. Und das Ganze sieht man auch in dieser sogenannten Token-Welt.
Ja.
Es gibt die sogenannten Non-Fungible Tokens.
NFTs, genau.
Bekannte, die spekulieren damit mit Eintrittskarten für die NFL in den USA, die einen Non-Fungible Token haben. Der ist dann einzigartig. Sowas soll angeblich im Wert steigen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Kunstwerke kann man virtuell mittlerweile erwerben.
Ja, Fußballspieler, so kleine Panini-Bildchen gibt es auch als NFTs. Da gibt es viele Sachen, die man sich vorstellen kann.
Nur, also Nee, ich brauche das nicht virtuell. Wenn ich mir ein Kunstwerk für viel Geld zulege, dann möchte ich
aber
mir gerne
aber das Risiko ist doch, dass du das dann verpasst. Also ich muss ja ehrlich sagen, ich habe mir jetzt nachdem
ja.
der... Nach, ich,
ja, ich bin kein Missing Out. Also der Kollege Chapitz ist da sehr anfällig
aber ich,
dafür.
Nein, aber ja? in diesem Zeitalter, wo wir ein exponentielles Wachstum in Geschäftsmodellen haben, kann ich mir doch nicht leisten, beispielsweise Facebook rauszulassen. Ich hasse diese Firma. Ich finde, die hat mehr Ärger in die Welt gebracht als Gutes. Ich habe mir aber trotzdem jetzt ein paar Aktien davon gekauft, weil ich mir überlege... Wenn das Ding aufgeht, dann muss man dabei sein. Das
Facebook-Aktie ist doch was anderes als eine Kryptowährung.
Nein, aber das ist doch ein asymmetrisches Risikoprofil. Nach oben unbegrenzt, nach unten ist es begrenzt. Das ist bei einer Kryptowährung genauso. Und wenn ich dieses asymmetrische Risikoprofil habe, muss ich doch einfach wie ein Venture Capitalist hingehen und muss sagen, da muss ich dabei sein. Oder habe ich irgendwie einen Denkfehler, Klaus?
Naja gut, man muss immer noch akzeptieren, dass diese Währungen erhebliche Schwankungen vorweisen. Und nicht jeder mag das akzeptieren. Wenn man genügend Geld hat und es ist einem egal, dass sich die Sache mal halbiert, mag er das machen. Nochmal, ich muss das aus einer professionellen Sicht für einen bestimmten Anlegertypus umsetzen und habe für mich den Schluss gezogen, da die Finger von zu lassen, okay. Weil mir sich auch die Welt nicht erschließt. Und ich habe bestimmt viele Sachen im Leben verpasst, die extrem profitabel gewesen wären, die man lieber hätte gemacht als nicht gemacht. Mhm. Soll man sich darüber ärgern, so ist das Leben eben.
Aber auf der anderen Seite finde ich gut, dass Sie eben auch hier antizyklisch denken und letztendlich hat die Masse halt an der Börse auch oft Unrecht. Aber ich würde sagen, wir machen mal unter Krypto den Strich, weil das ist ja, da können wir beide sowieso immer uns in unendliche Diskussionen verfangen. Gehen wir nochmal zurück an die Börse. Ihr Hauptmetier an den Aktienmarkt. Ist da dann demnächst irgendwann, wenn Sie sagen, die Zinsen steigen, ist damit zu rechnen, dass wir doch durch steigende Zinsen dann eben wieder einen richtigen Aktiencrash auch bekommen, wie wir es eben öfter schon gesehen haben, wenn Zinsen angestiegen sind?
Das ist die Frage, wann es bei den Anlegern Klick macht und sie erwarten, dass der risikoadjustierte Ertrag aus Anleihen zukünftig höher sein wird als der von Aktien. Das sehe ich im Augenblick nicht. Ich sehe durchaus kurzfristige Schwankungen. Und sagen wir mal, das Risiko, dass die Aktienmärkte mal innerhalb eines Jahres 10% nachgeben, ist sehr, sehr hoch. Und es ist eher die Regel als die Ausnahme an den Märkten. Ja? Die Volatilität von globalen Aktienmärkten liegt, glaube ich, bei 15% oder so. Das impliziert ja von oben nach unten, Schwankungen größer als 15% sind nicht unwahrscheinlich. Also
Crash gibt es nicht in der nächsten
Zeit.
Deshalb,
ich würde eher sagen, warum soll ich jetzt als Anleger meine Aktien verkaufen? Was müsste passieren, damit ich sage, ein Kursrückgang von 5%.
Ja gut, da kommt man nicht rechtzeitig rein, das verstehen wir. Aber was würdest du denn sagen, was wären denn so erste Anzeichen für einen Crash, wenn das dann irgendwann sich abspielt? Weil viele fragen auch immer, ist ja jetzt übertrieben. Was gibt es so Klaus-Indikatoren für einen Crash? Also wo du merkst, das riecht komisch, da ist irgendwas. Hättest du da eine Idee?
Normalerweise sehen wir im Ansteigen der Volatilität, also der Schwankungen, das ist so wie so ein Oszillograph, der einem ein zukünftiges Erdbeben prognostiziert, eine mögliche Indikator, dass was schief gehen kann. Steigende Zinsen, auch am langfristigen Ende, könnten ein Indikator sein, dass schief gehen wird. Mhm. Aber das sind nur Indikatoren. Nochmal, es genügen oft Kleinigkeiten. Ich habe neulich einen Bericht über Chaostheorie gelesen. Sie stammt ja hat sich ja aus den Wetterprognosen entwickelt. Beim Wetter ist es ja tatsächlich so auf den Punkt gebracht, so ein Wimpernschlag von einem Schmetterling kann einen Orkan auslösen. Und ähnlich ist das an den Aktienmärkten auch. Es ist Kleinigkeiten, blöder Bericht in den Medien, dass ein großer Anleger aus den Aktien aussteigt. Ja, wenn Warren E. Buffett morgen sagt, ich bin etwas skeptisch geworden, würde das sicherlich dazu ausreichen, um die Aktienmärkte in den Keller zu schicken. So wie wenn Elon Musk sagt, Dogecoin ist eine prima Sache und hat das irgendwie, oder verwechseln die das auch noch vom Namen her, dann schießt sowas auch gerne mal 20-30%
nach oben. Oder Meta war also das, ja auch so diese Aktie, diese kanadische Bergbauaktie, die da dann auch Meta hieß, die dann auch stieg. Wollen wir zum Schluss vielleicht noch ein paar persönliche Anlagestrategien noch mal kurz abfragen. Wie ist denn deine Allokation gerade? Wenn man jetzt diesen Mischfonds, heißt ja das gesamte Universum was, oder diese Global Asset, Multi-Asset-Fonds, heißt ja, du hast alles? Wie ist da die Mischung?
Es geht tatsächlich darum, wie versucht man ein Aktienportfolio vernünftig zu diversifizieren. Ich bin der Meinung, ein Index ist nicht unbedingt gut diversifiziert. Nehmen Sie nur den amerikanischen S&P, ist es mittlerweile so, wenn einen Dollar in einen passiven Fonds fließen 25 Cent davon in die 6 größten Werte. Das ist mit Verlaub nicht gut diversifiziert. Über Ländergrenzen kann man schlecht diversifizieren. Ein Beispiel aus dem DAX. Eine Linde ist Mitglied des DAXes, eine Linde ist Mitglied des S&Ps. Wo ordne ich das zu? Das ist denn etwas willkürlich, wie ich das machen würde. Also regionale Diversifikation funktioniert auch nicht gut. Sektorale Diversifikation ist auch mittlerweile schwierig, weil digitale Ökonomie hat praktisch jeden einzelnen Sektor infiziert, muss man sagen. Das steckt in Consumer Cyclicals drin, das steckt in Kommunikationsdienstleistungen drin. Ich habe mein Portfolio im Wesentlichen, um das ganz holzschnittartig, ich habe einmal ein Paket oder ein Cluster oder wie man das nennen mag, in digitalen Werten.
Also so Big Tech-mäßig, so Google.
Breit gestreut über den IT- und digitalen Bereich hinweg. Das ist die klassische Wachstumsstrategie am Aktienmarkt. Darüber hinaus habe ich aber auch einen sogar etwas größeren Teil in, ich will mal sagen, defensiven Werten investiert, in Infrastrukturwerten investiert. Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie relativ wenig korreliert sind mit dem Wirtschaftswachstum. Also selbst wenn sich das Wirtschaft abschwächt, werden die weiterhin gutes Geld verdienen. Sie haben aber einen Vorteil. Sie zahlen eine ziemlich gute Dividendenrendite, die auch verhältnismäßig stabil ist, weil der Cashflow dieser Unternehmen über den Zeitablauf nicht stark schwankt. Und deshalb, glaube ich, bildet das ein gutes Gegengewicht. Finanzmathematisch kann man das begründen. Innerhalb eines Clusters sind die Werte relativ homogen und eng korreliert. Zwischen den Clustern, also digital und defensiv oder Growth oder Value, wie man das bezeichnen will, die sind weniger stark korreliert. Es kann durchaus sein, dass der eine Bereich nach oben geht, während der eine andere Bereich nach unten geht oder umgekehrt. Das heißt, hier schaffe ich tatsächlich Diversifikation im klassischen Sinne, dass ich ohne meinen Ertrag zu schmälern mein Risiko senken kann. Es gibt diesen Spruch, kennen Sie wahrscheinlich, dass Diversifikation der einzigste Free Lunch ist am Kapitalmarkt, und warum sollte man
darauf verzichten, aufs freie Essen.
Ja, dann kommen wir nochmal zu ein paar Einzelwerten. Was sind so Ihre größten Positionen? Wir müssen auch auf die Uhr schauen, ein paar Minuten haben wir noch. Was sind die größten Positionen? Was sind vielleicht auch Ihre Lieblingsaktien unter diesen Positionen?
Lieblingsaktien habe ich nicht, sondern Aktien müssen einen Zweck erfüllen für das Portfolio. Sie müssen mehr Ertrag bringen und sollten nicht ein unangemessenes Risiko haben. Deshalb findet man unter meinen Top 5 Werten zwei klassische Langweiler, die eine hohe Dividende bringen aus dem Bereich Telekommunikation und Versorger. Und dann findet man zwei.
Aber Sie können sie doch nennen, oder?
Ich könnte sie nennen. Deutsche Telekom und E.ON, meint er, oder? Ja.
So ist es.
Genau. Ich übersetze das mal einfach hier. Ich habe das Portfolio
und,
vor mir.
Dann sind auf der Technologie- und digitalen Seite findet man eine Google, die auch dieses Jahr mit Abstand eine respektierliche Performance hat, oder eine TSMC, die sich eher mit der Thematik der Halbleiterproduktion auseinandersetzt und auch eine klassische Wachstumsaktie ist.
Und in anderen Multi-Asset-Sachen, was gibt es da noch? Vielleicht mal irgendwie so ein Spezialding aus anderen Bereichen? Gibt es da eine, so ein Schwerpunktteil?
Naja gut, das Portfolio versucht sich auf liquide Werte zu konzentrieren und nicht auf illiquide Werte. Deshalb macht das einen Hauptschwerpunkt aus. Man kann natürlich noch hergehen. Ich kann zwar nicht direkt in Immobilien investieren, aber ich könnte natürlich hergehen, in börsengelistete Immobilien zu investieren. Das ist auch noch eine Alternative, weil es ein klassisches Sachwertinvestment ist.
So, wir haben noch alle zum Schluss noch der Mega-Profi-Tipp. So ein Ratschlag für junge Anleger, die vielleicht jetzt starten wollen, und mit der Erfahrung von Klaus 40 Jahre, was ist so der Mega-Ratschlag, wenn man an der Börse ist?
Ich glaube, jemand, der am Aktienmarkt anfängt, sollte sich erstmal den Zinseszinseffekt vor Auge führen. Wir wissen ja, wenn man eine Rendite von 7% hat, verdoppelt sich das Kapital alle 10 Jahre. Dann möchte ich ihm noch mit auf den Weg geben, wenn man 50 Jahre Aktienhistorie sich anschaut, haben Aktien über global betrachtet, über die letzten 50 Jahre 10% per annum gebracht. Und mit diesem Wissen, glaube ich, sollte man tatsächlich versuchen, und das ist eher die spaßbefreite Variante, erstmal in einem Fonds regelmäßig zu investieren. Die Variante, die deutlich mehr Spaß macht, ist tatsächlich entsprechend seinen eigenen Neigungen und Kenntnissen, die man von der Welt hat, in Werten, die einen investieren, wo man sagt, das ist ein tolles Produkt, damit kann ich mich investieren, auch mal ein bisschen Geld reinstecken, weil das zwingt einen dazu, sich näher mit der Materie zu beschäftigen. Das heißt, man hat neben der Rendite auch noch einen
Lernerkenntnisgewinn.
Das ist Wichtigste gut. Kommt zum Schluss nochmal zusammengefasst, und das ist ja wirklich die wichtigste Message, die wir auch immer wieder in unserem Podcast diskutieren und immer wieder mit auf den Weg geben, trotz aller Einzelideen, die man so hat. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das immer wieder dann so wiederholt und dass wir das auch aus dem Munde einer Börsenlegende, jahrzehntelange Börsenerfahrung, und dass ihr da draußen das alles auch nochmal hört und uns auch glaubt. Ja, schön, genau, das von Ihnen zu hören. Schön, dass Sie all diese Erfahrungen mit uns geteilt haben und die Insights in Ihr Berufsleben und das spannende Börsenleben der letzten Jahrzehnte.
Ich habe viel gelernt. Ich hätte natürlich, ich könnte noch 1000 weitere Fragen stellen, aber die Zeit ist um. Auf jeden Fall war es spannend. Vielen Dank, Klaus, dass du da warst. Wir sind Dudes-Freunde geworden. Der Defner
hat Respekt.
Bitte. Du hast am Anfang im Podcast hier angefangen, wolltest Dudes, und jetzt bin ich jetzt der Dudes-Mann.
Ja, ändern sich die Zeiten.
So ändern sich die Zeiten. Das ist wunderbar. Er hat auch die Krawatte um. Ich bin hier eher im schwarzen T-Shirt. Und
er kauft ja auch Kryptowährungen und sowas. Ne?
Ja, ich bin ja alter. Wenn ihr Bilder gemacht habt, ziehe ich mir jetzt noch meine Jackett über, damit ich jetzt ein bisschen formeller hier aussehe.
Das machen wir, die Fotos machen wir dann noch. Genau. Und wir sagen auf jeden Fall, schön, dass Sie da waren. Alles Gute.
Vielen Dank. Danke.
Dankeschön.
Jetzt müssen wir unsere Verabschiedung noch machen.
Wir sagen dann wie immer Tschüss.
Und Ciao.
Bleiben Bulle.
Und Bär.
Defner.
Und Schäpitz.
Und Klaus.